Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted. Und ich bin froh, dass er zu uns gefunden hat heute und nicht abgehoben ist nach seinem grandiosen Auftritt im Kicker-Sondermagazin. Wie fühlt man sich so als Autor von so einem großen Magazin?
Ja, servus. Ist ja jetzt also nicht so, als hätte ich das Ding alleine geschrieben. Ne? Ich habe da einen kleinen Teil zu beigetragen. Und ja, aber war trotzdem cool, das Ding dann doch in der Hand zu haben.
Ich finde es wieder mal, wie wir ihn kennen, viel zu bescheiden. Was ich sagen möchte, holt euch das Teil. Das Teil ist ein Brett. Ich habe es mir auch schon gekauft. Hatte noch keine Zeit, es in aller Gänze zu lesen, aber das werde ich jetzt schön am Wochenende tun. Holt euch das Ding. Gibt es eigentlich überall, wo es Zeitschriften gibt, nehme ich mal an, ne?
Also ich habe das jetzt bisher an zwei Ständen gesucht und an zwei gefunden. Ja. Dementsprechend findet man das, wenn man das haben will.
Da die Chance ist sehr hoch, dass ihr es finden werdet. Im Zweifel in Bahnhöfen gibt es immer Läden mit für so Zeitschriften. Da findet ihr es auf jeden Fall. Wir beide wollen aber heute über die Championship Games reden. Tom entschuldigt sich für die Folge. Der ist nämlich im Skiurlaub. So. Wir fangen an, aber Finn, bevor wir über die Spiele reden, mit den News aus dieser Woche. Und ich hatte dir zwar jetzt gerade eine Reihenfolge genannt, ich würde aber eine News jetzt einfach mal vorziehen. Wenn ich dich jetzt hier habe als Vikings-Fan, die Vikings verlängern mit O'Connell, mit ihrem Headcoach. Das macht wahrscheinlich sehr viel Positives mit dir, oder?
Ja, also war ja jetzt auch eigentlich ein No-Brainer, muss man dazu sagen. Also ist jetzt eigentlich keine Überraschung gewesen, dass die Verlängerung kommt. Ich weiß nicht, hast du ja auch mitbekommen, dass es kurz vor dem Spiel gegen die Rams ja irgendwie auf einmal irgendein, also ich weiß nicht mehr, wer es gewesen ist, irgendein Dude hat auf jeden Fall berichtet, dass wohl manche Teams daran interessiert seien, für O'Connell zu traden. Was jetzt in der Nachbetrachtung natürlich vom Timing her irgendwie auch eine Vollkatastrophe gewesen ist, so ein paar Tage vor dem Wildcard-Game. Keine Ahnung, ob das irgendwie der Berater von ihm gestreut hat, so mit Blick darauf irgendwie noch ein paar Euros mehr rauszubekommen, was weiß ich, war auf jeden Fall dumm. Aber gut, also ich glaube, bis auf irgendwie ein paar Boulevardmedien, die das dann hochgetrieben haben, konnte man eigentlich sich da denken, dass das eigentlich Quatsch ist. Und also ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Vikings und O'Connell jetzt auf einen neuen Vertrag einigen. Geht jetzt somit nicht in sein letztes Vertragsjahr, sondern hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Natürlich mit deutlich besseren Bezügen auch. Und ja, hat jetzt in seinen ersten drei Jahren in Minnesota natürlich auch allen Grund dazu gehabt, um sich dafür eine Vertragsverlängerung in Position zu bringen. Hat zweimal die Playoffs erreicht, bisher da eben in den Playoffs noch nicht den großen Erfolg gehabt. Das ist vielleicht das Einzige, was man ihm ankreiden kann. Aber ist jetzt natürlich auch gut, da Kontinuität auf der Headcoach-Position zu haben, insbesondere wenn man jetzt eben wahrscheinlich dann im kommenden Jahr mit dem diesjährigen Rookie J.J. McCarthy an den Start geht. Ja, und ich bin jetzt mal gespannt. Crazy, also der GM der Vikings, dessen Vertrag läuft ja jetzt auch aus, nach der kommenden Saison. Da gibt es jetzt auch schon Gespräche über einen neuen Vertrag. Und ich gehe davon aus, dass das auch in den kommenden Tagen oder Wochen dann zeitnah zu einer ebenso Vertragsverlängerung kommen wird.
Ja, das halte ich auch persönlich für sehr wahrscheinlich. Es wirkt halt alles, wie du schon sagst, so, als ob einfach darum geht, dass die beiden nicht um ihren Job fürchten müssen und deswegen völlig tiefenentspannt in die Entwicklung von McCarthy reingehen können, was auf lange Sicht gesehen den Vikings, glaube ich, mehr bringt. Also Sam Darnold, vielleicht kriegst du mit Sam Darnold auch nochmal einen Vertrag ausgehandelt, aber ich würde es von außen betrachtet, kannst du vielleicht gleich auch nochmal sagen, wie du das siehst, als jemand, der da ein bisschen mehr drin ist, ich würde es echt vom Geld abhängig machen, ob ich Sam Darnold noch ein Jahr behalte oder nicht. Und wenn der zu viel will, würde ich den auch ziehen lassen an der Stelle, ehrlicherweise.
Ja, also ich war ja schon vor ein paar Wochen, als das Thema irgendwie aufkam, noch dabei, dass man sagt, danke für alles, Sam, aber wir gehen mit JJ in die Zukunft. Und den Punkt habe ich damals vertreten und den Punkt vertrete ich natürlich jetzt insbesondere, nachdem Sam Darnold zweimal jetzt auch einfach schlecht gespielt hat in der heißen Phase der Saison. Ist jetzt sicherlich natürlich auch ein bisschen Recency Bias, aber mit den zwei Spielen gegen die guten Teams, die sich einen Plan überlegt haben, wie sie Sam Darnold in die Bredouille bringen, da hat er eben nicht geliefert, hat seine Probleme offenbart. Muss man fairerweise dazu sagen, dass da auch vielleicht O'Connell sich ein bisschen ankreiden muss, dass er vielleicht da noch ein bisschen mehr Lösungen als Head Coach oder im Play Calling hätte finden müssen. Ja, nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, die sinnvollste Entscheidung, Sam Darnold gehen zu lassen und dann eben mit McCarthy weiterzumachen.
Absolut. Wir bleiben beim Thema Head Coaches. Wir gucken uns nämlich an die Head Coach Hirings der Woche. Fangen an mit dem ersten Hiring. Fangen chronologisch an. Ben Johnson, auch wahrscheinlich die heißeste Aktie auf dem Head Coach Markt, wird neuer Head Coach der Chicago Bears. Und der Albtraum von Finn und Tom wird tatsächlich wahr. Ben Johnson bleibt in eurer Division und wird euch beiden jetzt, glaube ich, die nächsten Jahre ziemlich auf die Nerven gehen. Oder wie siehst du das?
Das ist ja durchaus denkbar. Ja, also für die Bears natürlich ein super Move. Ich glaube, da kann man irgendwie auch ganz zufrieden sein, insbesondere mit Caleb Williams. Könnte das jetzt eine sehr spannende Connection werden. Bin ich auch wenn ich natürlich will, dass die Bears nicht erfolgreich sind. Keine Frage. Aber irgendwie bin ich doch auch da gespannt zu sehen, wie sich das entwickelt und was die beiden da zusammen hinbekommen. Natürlich auch jetzt dann interessant zu sehen, wie die Lions das kompensieren. Ist jetzt ja nicht nur Ben Johnson, der gegangen ist, sondern auch der DC Aaron Glenn. Da kommen wir gleich auch noch zu,
Genau.
denke ich mal.
Genau, kommen wir als nächstes zu.
Sicherlich haben die Lions immer noch einen der besten Roster der Liga. Jetzt ist dann natürlich die Frage, inwiefern die dann Nachfolger an den Start bekommen, der vielleicht da dann ebenso viel Leistung aus dem vorhandenen Potenzial und Spielermaterial rausholt. Aber ja, für die Bears natürlich ein super Hiring. Und ich weiß nicht, Ben Johnson, da hat man ja jetzt mittlerweile auch schon ein paar Zitate gehört von der PK, irgendwie aus irgendwelchen Interviews, dass er auch unbedingt in der Division bleiben wollte. Dass er es irgendwie genossen hat, zweimal im Jahr Matt LaFleur zu schlagen, also den Packers Head Coach. Also ja, bin mal gespannt. Ist auf jeden Fall eine Division, die jetzt vermutlich auch in den nächsten Jahren nicht zwingend zu den schlechteren der Liga gehören wird. Das, glaube ich, kann man mal festhalten.
Hey, wird wirklich eine spannende Division, halt einfach auch zu gucken, wie läuft das dann, ob nehmen sich dann alle gegenseitig die Siege weg und am Ende kommt doch nur irgendwie zwei Teams oder so oder eins in die Playoffs oder dominieren die alles weg wie dieses Jahr? Weil man natürlich auch sagen muss, NFC North, jetzt muss ich die Spitze kurz raushauen, komplett die Regular Season dominiert, 0 und 3 in den Playoffs, ne? Das muss
Das
man jetzt auch mal
ist
an der
korrekt.
Stelle so sagen. Ja, Ben Johnson, ich finde, Chicago ist einfach das beste Team auch gewesen, glaube ich, von allen, die noch auf dem Markt waren. Also die Patriots waren ja weg, relativ schnell schon durch Mike Vrabel. Du hast ein ruhiges Ownership. Also ich habe über das Bears Ownership jetzt noch nicht so viel Negatives gehört, wie ich es bei den anderen Openings überall gehört habe. Du hast eine Menge Cap Space zur Verfügung jetzt für die Offseason. Du hast mit Caleb Williams eins der spannendsten Quarterback Prospects wahrscheinlich für die nächsten Jahre in deinen Reihen. Du hast einen Top 10 Draft Pick. Ja, da geht schon viel. Da geht schon viel für Ben Johnson und ich glaube, dass das ganz gut werden kann. Sehr zu eurem Leidwesen. Ich fand auch die Anstellung, wie heißt der von den Saints? Jetzt komme ich gerade auf den Namen nicht. Der ehemalige Head Coach.
Dennis Allen.
Dennis Allen? Dennis Allen, genau. Als Defensive Coordinator finde ich auch eine gute Sache. Ist ein erfahrener Mann.
Ist das schon durch?
Das ist schon durch, ja. Ich glaube, es war schon letzte Woche oder unter der Woche durch, tatsächlich.
Dachte bisher, dass das nur Gerüchte gewesen wären, aber gut, kann ich mich auch täuschen. Das ist, ja.
Ich meine, entweder sind es sehr konkrete Gerüchte oder es ist schon durch. Aber auf jeden Fall, wenn der kommt, haben die da jemanden, der schon Headcoach-Erfahrung hat, der Ben Johnson da auch vielleicht so ein bisschen Dinge abnehmen kann, helfen kann. Was man ja auch bei Kyle Shanahan immer gehört hat, ne? Dass seine Defensive Coordinator auch so ein bisschen da gewisse Aufgaben übernommen haben. Das kann hier halt auch der Fall sein und das wird dann, glaube ich, ganz gut. Du hast es schon angedeutet, die Detroit Lions verlieren tatsächlich beide Coordinator. Wirklich eine spannende Situation. Das hatten wir das letzte Mal jetzt in der nahen Zukunft, nahen Vergangenheit, hatten wir das bei den Philadelphia Eagles tatsächlich nach deren Super Bowl-Saison, wo sie in den Super Bowl gekommen waren. Da sind beide weggegangen und die hatten danach einen Hänger. Also mal gucken, was bei den Detroit Lions jetzt passiert. Aber Aaron Glenn wird neuer Head Coach der New York Jets. Hat er sich das gut überlegt, ist die Frage.
Will ich hoffen für ihn. Ja, also Jets und Saints waren ja so die beiden Teams, die bei Aaron Glenn am meisten in der Verlosung waren, weil es auch die beiden Teams gewesen sind, in denen oder bei denen er schon Vergangenheit hat.
Ja,
Bei den
genau.
Jets hat er, ich glaube, 8 Jahre als Cornerback gespielt, wurde da in der ersten Runde gedraftet und kehrt da jetzt dementsprechend zurück. Ja, spannend auf jeden Fall. Aaron Glenn natürlich in der Defense dieses Jahr viel Verletzungsprobleme gehabt, hat aber da aus dem vorhandenen Material, was er da jetzt noch hatte, das Beste rausgeholt. Ist dann jetzt gegen die Commanders ein bisschen auf die Fresse geflogen, um es mal ein bisschen flapsig zu formulieren, was natürlich aber auch daran gelegen hat, dass eben er dann viel blitzen musste gegen die Commanders, weil eben ohne das ganze vorhandene Spielerpersonal einfach nicht mehr drin war und gerade im Pass Rush er nichts anderes machen konnte, außer zu blitzen, um eben noch Druck zu generieren. Das wurde dann eben von Jaden Daniels gnadenlos bestraft. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Aaron Glenn ein sehr, sehr guter DC ist und der auch immer gezeigt hat, dass er sich eben an das anpasst, was ihm da gerade vorliegt. Und die Jets bekanntlich haben viele gute Spieler in der Defense, haben ja auch die letzten Jahre immer einer der besten Defenses der Liga gehabt, bis auf in diesem Jahr, als die Salah entlassen haben. Danach ging es ja deutlich bergab. Und ich glaube, dass die Jets da zumindest mal wieder einen Schritt nach vorne machen sollten in der Defense-Performance. Ist natürlich jetzt dann die Frage, was die offensiv machen, was sie mit Quarterback machen, etc. pp. Aber das sind dann Fragen für die nächsten Wochen.
Mein ehrliches Gefühl jetzt auch bei einem Defense Head Coach, ist, wie du sagst, das werden wir erst in den nächsten Wochen wissen, ist, ich glaube, es geht nicht weiter mit Aaron Rodgers. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt der Typ sein soll, der den Rebuild einleitet bei den Jets. Aber das werden wir, glaube ich, erst in den Wochen nach dem Super Bowl oder erst, wenn es Richtung Free Agency geht, erfahren. Aber auf jeden Fall Aaron Glenn, Head Coach bei den Jets. Auch das hat er sich verdient, genau wie Ben Johnson, die Detroit in den letzten Jahren hervorragende Arbeit auf beiden Seiten des Balles gab. Gerade auch Detroits Defense mit all den Verletzungen, die sie über das ganze Jahr hatten. Jetzt klar im Playoff-Spiel dann ein bisschen auseinandergepflückt worden, das hast du gesagt. Aber bis dahin waren das trotz einem hohen Lazarettstand echt eine gute Leistung, ehrlicherweise. So, und dann kommen wir zu im dritten Hiring, was ich einfach nur als das Cohen-Bolkey-Paradoxon bezeichnen würde. Mal kurz zusammengefasst. Es geht um Liam Cohen, den Offensive Coordinator, noch Offensive Coordinator der Tampa Bay Buccaneers. Der hat ein Interview gehabt mit den Jaguars, hat dann abgesagt und, jetzt kommt noch hinzu, sich mit den Buccaneers auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Daraufhin, nämlich gestern, haben die Jaguars ihren GM Trent Baalke gefeuert. Einige Stunden später, gestern, kamen auf einmal erste Gerüchte, dass Cohen jetzt doch zu den Jaguars will. Und heute Morgen um 7 Uhr kam dann der Tweet von Adam Schefter, oder ich glaube gestern Abend sogar schon, dass Cohen der neue Head Coach der Jaguars wird. Finn, was war da los?
Ja, ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wie dreckig das Business manchmal ist. Ja, du hast es schon zusammengefasst. Liam Cohen wäre ja einer der bestbezahlten Offensive Coordinators der Liga geworden. Bei den Buccaneers hat sich wohl auch schon auf einen neuen Vertrag geeinigt. Nur um dann nach der Baalke-Entlassung als GM der Jaguars doch nochmal einen Anruf zu bekommen, ob er nicht doch noch Bock hätte. Und hat sich dann das doch nochmal anders überlegt. Und dann gab es ja auch gestern Abend noch erste Gerüchte, dass die Jaguars, dass die Buccaneers wohl versucht hätten, Liam Cohen zu erreichen. Was allerdings wohl nicht erfolgreich gewesen sein soll. Wo es dann wiederum ein paar Minuten später dann doch andere Berichte gab, dass Liam Cohen dann doch dem Headcoach Bescheid gesagt haben soll, angeblich. ist jetzt natürlich alles irgendwie Spekulation und wissen wir jetzt natürlich auch nicht, ob das alles der Wahrheit entspricht. Nichtsdestotrotz würde ich mal behaupten, dass Liam Cohen die Vertragsverlängerung mit den Buccaneers jetzt dann geschickt eingefädelt hat, um vielleicht da bei den Jaguars nochmal ein bisschen Druck auszulösen, um seine Leverage, seine Hebelwirkung zu nutzen. Manche würden jetzt sagen, ist ein bisschen dreckig. Manche würden sagen, so funktioniert ja das Business in der NFL. Und ich glaube, beide haben ein bisschen recht.
Ja, da habe ich gerade das Letzte, was du gesagt hast, stimme ich sehr zu. Es ist ein Business, Punkt. Ja, so ein bisschen das, was du da gerade am Ende gesagt hast, wie der Sonntag ablief, so würde ich sagen, die klassische Teenager-Beziehung in der heutigen Zeit irgendwie zwischen den Buccaneers und Liam Cohen. Aber on the long run muss Liam Cohen halt gucken, wo er bleibt. Und der hat gute Arbeit geleistet, der hat einen Baker Mayfield im Endeffekt wiederbelebt, dessen Karriere eigentlich tot war. Nach Cleveland, Carolina und ja, bei LA sah schon ein bisschen besser aus. Aber richtig gut ist er erst wieder bei Tampa Bay geworden. Unter ihm haben sich junge Receiver teilweise entwickelt, zum Ende dieser Saison hin. Und die Jaguars haben offensiv gesehen auf jeden Fall spannendes Potenzial mit dem Trevor Lawrence, der abgesehen von einer Saison bis jetzt noch nicht so richtig das gezeigt hat, was wir uns alle von ihm erwartet haben oder erhofft haben. Mit einem Brian Thomas Jr. als einem wirklich spannenden, guten Wide Receiver Nummer 1. Hast auch einen Top-3-Pick, glaube ich, sogar Top 4. Wechseln wir? Warte mal. Nee, 3 haben sie nicht.
Ja gut, irgendwo Top 5 werden sie wohl sein müssen, so schlecht wie die gewesen sind, ne?
Ja. Die Jaguars haben den 5.
Ah, guck.
Kurze Live-Recherche. Genau, die Jaguars haben Pick 5. Top 5 Pick, ne? Auch nicht schlecht. Und ja, bin gespannt, ob es funktioniert. Weil Jacksonvilles Umfeld ja auch nicht gerade das Entspannteste, der Owner auch nicht der gechillteste. Schauen wir mal, was das wird. Und wir schauen auch mal, was aus den Gerüchten wird, die es gerade noch gibt. Es gibt ja zum Beispiel auch ein Gerücht, dass Brian Schottenheimer der neue Head Coach der Dallas Cowboys wird, ist aber noch nicht bestätigt. Deswegen werden wir darüber erst in der nächsten Woche sprechen. Dann kommen wir noch kurz zu ein paar Coordinator-Hirings, über die wir jetzt aber, glaube ich, nicht im Detail reden müssen. Lou Amorou, der ehemalige Defensive Coordinator des Cincinnati Bengals, bleibt auf seiner Position, geht aber zu den Indianapolis Colts. War, denke ich mal, erwartbar, nachdem das bei den Bengals in den letzten 2 Jahren so katastrophal zusammengebrochen ist. Was aber nicht nur an ihm lag, sondern vielleicht auch an den ganzen Abgängen. Josh McDaniels kriegt wieder einen Job in der NFL, wird Offensive Coordinator in New England, da wo er schon seine erfolgreichsten Jahre hatte, und wird mit Drake May zusammenarbeiten. Und ich habe mein erster Impuls, da können wir vielleicht kurz drüber reden, Finn war, ist ein bisschen unsexy. Mein zweiter Impuls war dann aber ein paar Tage später, Mac Jones erstes Jahr mit Josh McDaniels sah schon ganz gut aus.
Wie viele Jahre haben die zusammengearbeitet? Weiß
Eins.
jetzt gar nicht mehr. War das nur eins?
Ja, und danach ist er zu den Raiders gegangen als Head Coach.
Ah ja, stimmt. Ja,
Und ab da
du.
begann im Endeffekt der Downfall von Mac Jones.
Das ist richtig. Also ja, McDaniels irgendwie, ich weiß nicht. Das Einzige, was ich mit dem irgendwie immer verbinde, ist, dass er mit Brady mal auch aneinander geraten ist. Was jetzt vielleicht aber auch dafür spricht, dass er durchaus in der Lage ist, da, wenn er auch einem Brady irgendwie Paroli bietet, dass er auf jeden Fall ja dann auch da die Führung hat, um einem Drake May da an der Seite zu springen und dem zu helfen, vielleicht auch ein bisschen manchmal ein bisschen drüber. Ich glaube, das ist ja auch dann letztlich der Grund gewesen, unter anderem, warum es bei den Raiders nicht funktioniert hat. Ja, also ist jetzt, wie schon gesagt, irgendwie keine sexy Verpflichtung. Ist halt irgendwie so ein Move, der auch einfach wieder für die Patriots spricht, die da immer irgendwie wieder in ihrem eigenen Stall rumkehren und da irgendwie nichts Neues mal sich ranholen. Würde mich jetzt auch überraschen, wenn das Ding absolut in die Hose geht, aber ja, ob ich jetzt erwarte, dass die Patriots da plötzlich dann irgendwie eine Top-Offense der Liga zusammenbasteln, bin ich jetzt auch zumindest erstmal skeptisch.
Ja, der gute alte Stallgeruch. Bei mehreren Fußballvereinen in NRW stellen sich jetzt gerade die Nackenhaare auf.
Welchen meinst du? Kann ich jetzt mir gar nicht denken.
Da gibt es einige. Also, da gibt es ein paar, über die man reden kann. Dann eine Verpflichtung, die vielen Leuten vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel sagt, was aber auch daran liegt, dass man dieses Jahr leider ja College Football nicht verfolgen konnte, live im Fernsehen in Deutschland. Al Golden, der Defensive Coordinator von Notre Dame, wird der neue Defensive Coordinator der Bengals, wird also der Nachfolger für Lou Amorou. Kann ich nicht viel zu sagen, weil ich von Notre Dame dieses Jahr nicht viel gesehen habe, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass Notre Dame dieses Jahr ziemlich erfolgreich war und bis ins Championship Game gekommen ist und da dann gegen Ohio State verloren hat. Aber das ist jetzt ein klassischer Fall, wo ich sagen muss, schauen wir es uns an nächste Saison auf dem Platz. Oder wie siehst du das?
Ja, also kann ich jetzt noch weniger zu sagen als du, fairerweise. Das Einzige, was ich sagen kann, Al Golden ist natürlich ein elitärer Name, das steht schon mal fest.
Na, die einzige Bitte, ja, das auf jeden Fall, die einzige Bitte, die ich damit verknüpfe an RTL, DAZN und ProSieben Max oder wer auch immer das NFL schon übertragen hat oder überträgt aktuell, übertrag bitte wieder College Football auch. Es ist einfach geil und es ist einfach schade, dass man es dieses Jahr nirgendwo gucken konnte. So, und dann haben wir noch eine. Rob Saleh, der Head Coach der New York Jets, wird wahrscheinlich nach San Francisco zurückkehren als Defensive Coordinator. Es ist noch nicht hundertprozentig sicher, aber wenn ihr diese Folge hört, könnte es wahrscheinlich schon fix sein. Deswegen habe ich es hier schon mal mit reingenommen. Ja, ist auch wieder so ein Move, ähnlich wie der von Josh McDaniels. Man hat schon mal erfolgreich zusammengearbeitet. Sehr erfolgreich. Also unter Rob Saleh würde ich sagen, war das mit die beste 49ers Defense der letzten Jahre. Mit dem DeMeco Ryans vielleicht auch zusammen. Und jetzt holt man ihn zurück. Oder wie siehst du das, Finn?
Ja, also ich glaube, da kann man sich zumindest sicher sein, dass die 49ers defensiv einen Schritt nach vorne machen. Ja, auch wenn es jetzt bei den Jets, wie eben schon mal angesprochen, nicht jetzt funktioniert hat und er da entlassen wurde, seit er gegangen ist, ist die Defense auf jeden Fall schlechter geworden. Und in der Zeit, wo Salah da war, ist auf jeden Fall auch eine Top-Defense immer noch. Dementsprechend, glaube ich, kann man hier davon ausgehen, dass die 49ers da defensiv wieder einen Schritt nach vorne machen.
Und zeigt, finde ich, auch so ein bisschen, wo die 49ers für sich selbst die Gründe sehen, warum diese Saison so in die Hose gegangen ist, ehrlicherweise. Oder das Front Office. Und das wahrscheinlich an Kyle Shanahans Stuhl zumindest in dieser Saison noch nicht gesägt wird, ehrlicherweise.
Ja.
Könnte aber auch gleichzeitig irgendwie sein, dass das jetzt, Anführungsstrichen, der letzte Shot ist für Kyle Shanahan und dass jetzt die nächste Saison funktionieren muss. Und dass er sich deswegen den Defensive Coordinator reinholt, den er kennt und mit dem er schon erfolgreich gearbeitet hat. Das wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass man sowas macht. Gut, dann kommen wir zu dem Eigentlichen, warum ihr hier die Folge wahrscheinlich angeschaltet habt, nämlich die Championship Game Previews. Ich freue mich einfach auf beide Spiele. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Ich glaube, das sind zwei richtig gute Spiele, die uns da erwarten. Ich habe richtig Bock, mich dann übermorgen, also wir nehmen hier Freitag Vormittag gerade auf, abends hinzusetzen und mich nicht mehr von meiner Couch wegzubewegen und nur noch die Spiele zu gucken. Wir fangen natürlich an chronologisch mit dem, also am Sonntag 21 Uhr mit dem NFC Championship Game. Die Philadelphia Eagles empfangen die Washington Commanders. Und weil wir dachten, dass wir mal ein bisschen durchmixen wollen, habe ich heute mal das NFC-Spiel und Finn hat heute mal das AFC-Spiel. Ich fange dann jetzt mal an mit dem Spiel der Eagles gegen die Commanders. Es ist auf dem Papier das Duell Jaden Daniels gegen. Und eigentlich muss man hier mehr sagen, Saquon Barkley und Jalen Hurts als nur Jalen Hurts. Gerade Saquon und Jaden Daniels, zwei absolute Overperformer dieses Jahr. Fangen wir mal an auf der Seite der Eagles Offense. Barkley hatte dieses Jahr viele gute Spiele und er hatte vor allem auch zwei sehr gute Spiele gegen Washington, ist in beiden Spielen für über 145 Yards gelaufen. Die Commanders haben generell dieses Jahr Probleme gegen Running Backs, sind da nur Platz 30. Jahmyr Gibbs war einer der wenigen Detroit Lions-Spieler, die ein gutes Spiel hatten letzte Woche. Mit 105 Yards, 7,5 Yards per Carry und zwei Touchdowns. Barkley kommt aus einer 205 Yard und zwei Touchdown-Performance gegen LA. Das haben viele wahrscheinlich auch gesehen, wir beide auf jeden Fall. Das war richtig gut. Und in den letzten 8 von 9 letzten Spielen hat Saquon Barkley immer über 100 Yards. Das zeigt mir halt, du wirst es nicht stoppen können, du wirst es maximal limitieren können wahrscheinlich, das Laufspiel der Eagles über Barkley, aber ich finde trotzdem, du solltest deinen Fokus darauf legen, das so gut wie es geht zu verteidigen, denn Hurts und das Passing-Game ist okay bis jetzt in den Playoffs, aber nicht überragend, finde ich. 128 Yards, 91er Passer-Rating gegen LA, was man natürlich aber auch dem Wetter zuschreiben kann. Aber um dieses Wetterargument vielleicht ein bisschen aufzuweichen, in den letzten 6 von 7 Spielen hat er unter 180 Passing Yards. Also da wurde sich schon sehr auf Saquon Barkley und das Laufspiel verlassen. Und natürlich auch Hurts als Runner ist da eine Gefahr. Und auch die Receiver haben gegen LA nicht ganz überzeugt. AJ Brown nur 2 Catches für 10 Yards. Smith 4 Catches für 21 Yards. Und der Einzige, der wirklich yardmäßig überzeugt hat, war Tight End Dallas Goedert. Jetzt trifft man auf eine Washington-Defense, die zwar 31 Punkte zugelassen hat gegen Detroit, aber 3-9 nur bei Third Down zugelassen hat. Also nur 3 Third Downs, die in den First Down umgewandelt wurden. Und 5 Turnover. Jared Goff hatte über 300 Passing Yards gegen Washington, aber auch 3 Interceptions und nur 1 Touchdown. Und das heißt, wir sehen dann hier ein wirkliches Key-Matchup ist dann hier das Duell Lattimore und Sandra Still gegen AJ Brown und Devontae Smith. Wenn die Commanders sagen, wir versuchen den Eagles so gut es geht, ihr Laufspiel wegzunehmen und dann sollen sie uns durch die Luft schlagen, wird das hier das absolute Key-Matchup in meinen Augen. Aber auch gleichzeitig die Eagles, der Pass-Rush der Eagles wird auch dann in dem Fall im Duell mit der O-Line ein wichtiges Duell. Die O-Line der Commanders jetzt natürlich ein bisschen geschwächt durch Sam Cosmi, aber insgesamt trotzdem eine wirklich starke O-Line. 7 Sacks haben die Eagles gegen LA kassiert tatsächlich. Jetzt habe ich was durcheinander gemacht, sorry, ich fange mal an. Also, jetzt war ich von meinen eigenen Notizen verwirrt. Die Eagles haben 7 Sacks zugelassen gegen LA. Washington hat 2 Sacks erzielt gegen Detroit. Zu der O-Line von Washington kommen wir nachher. Wir sind jetzt natürlich noch bei den Eagles. Das war gar nicht so gut gegen den Pass Rush. Auch ein Safety, was aber auch vielleicht so ein bisschen daran lag, dass Jalen Hurts öfter auch mal in der Pocket den Ball zu lange gehalten hat. Also hier auf jeden Fall eine Möglichkeit für Washington, vielleicht auch da anzugreifen. Und deswegen würde ich, also für Washington würde ich sagen, der Way to Win in der Defense ist zu versuchen, den Lauf von Hurts und von Barkley so gut es geht zu limitieren und zu versuchen, dass das ein Duell durch die Luft wird. Ob das so klappen wird, mal gucken. Für die Eagles ist natürlich auf der anderen Seite der Way to Win absolut das Ground Game über Saquon Barkley zu etablieren. Dann wird es schwer für die Commanders, glaube ich, hier regelmäßige lange Drives zu verhindern. Kommen wir jetzt zur anderen Seite, zur Washingtons Offense, die aus einem 45-Punkte-Spiel gegen das Nummer 1-Team der NFC kommen. Jane Daniels ist ja sowieso schon die ganze Saison überragend, da wiederholen wir uns jetzt nur. Hatte gegen Detroit 299 Yards, 2 Touchdowns und 122er Passer-Rating. Trifft jetzt auf den Eagles Secondary, die gegen LA 324 Yards und 2 Touchdowns zugelassen hat. Also auf jeden Fall durch die Luft angreifbar ist. Wenn wir mal so ein bisschen in die Vergangenheit schauen, das Duell gab es ja schon zweimal, weil es ein Division-Duell ist. In Woche 11 hatte Washington gegen Philadelphia, da hat Philadelphia gewonnen, hatte Daniels 191 Yards, 1 Touchdown, 1 Interception. In dem Woche 16 Spiel, wo die Commanders dann gewonnen haben, hatte Daniels wiederum 5 Touchdowns und 2 Interceptions. Da muss man aber auch fairerweise dazu sagen, hat Jalen Hurts das Spiel nach dem ersten Viertel verletzt verlassen. Daniels ist natürlich aber auch als Runner eine Gefahr und auch hier kann man das sehen bei beiden Duellen gegen die Eagles. Als Philadelphia gewonnen hat, hatte Daniels nur 18 Rushing Yards, da haben sie ihn gut in der Pocket gehalten. Beim Sieg von Washington hatte Daniels 81 Yards. Also das wird ein absoluter Schlüssel zum Sieg für die Eagles Defense, Jaden Daniels das Laufspiel wegzunehmen und wiederum wird es für die Commanders entscheidend sein, das Laufspiel zu etablieren, weil es anscheinend gegen diese Eagles Defense ein Erfolgsfaktor ist. Die Eagles hatten jetzt gegen Matthew Stafford keinen mobilen Quarterback gegen sich, hatten aber gegen Kyron Williams als Runner ihre Probleme mit 106 Yards, die sie dann am Ende zugelassen haben am Boden. Bei den Commanders gibt es das Running Back Duo Brian Robinson und Austin Eckler. Robinson hier der klare Nummer 1 Back, 77 Yards, 5,1 Yards per Carry und 2 Touchdowns gegen die Lions. Aber auch Eckler, 47 Yards bei nur 6 Runs, das sind 7,8 Yards per Carry. Also wirklich gute Runs gehabt. Also diese Rushing Attack der Commanders ist auf jeden Fall auch in der Lage, den Ball zu bewegen. Und jetzt komme ich nämlich zu dem, was ich vorhin eigentlich sagen wollte. Die Eagles haben eine sehr gute Defensive Line, die auch vor allem im Pass Rush gegen LA einen extrem guten Tag hat. 5 Sacks und zusätzlich 6 QB Hits. Jetzt kommt aber eine Washington O-Line, die ja Sam Cosmi verloren hat, aber bei 31 Pass Attempts gegen die Detroit Lions, was denkst du, Finn? Wie viel Sacks zugelassen hat bei 31 Pass Attempts?
Ja, gute Frage. Du wirst mir jetzt sagen?
Keinen einzigen.
Ah ja, perfekt.
Und in der Wildcard-Runde übrigens nur einen bei auch weit über 30 Passing Attempts. Also das zeigt, dass Washington auf jeden Fall in der Lage ist, durch ihr Quick Game, durch ihr vieles Laufspiel, durch das Laufspiel über Jaden Daniels, zu verhindern, dass Daniels den Ball lange in der Pocket halten muss. Dabei hilft ihm auch seine Passing Attack mit Dyami Brown und Scary Terry McLaurin, die jetzt auf Slay und Mitchell auf ein sehr gutes Cornerback-Duo treffen, also auch hier ein absolutes Schlüssel-Matchup, weil ich auch glaube, dass auf der Seite des Balles die Eagles in der Lage sein werden, den Commanders etwas von ihrem Laufspiel wegzunehmen und dass es dann auch hier viel durch Luft gehen wird. McLaurin ist dieses Jahr ein absolut klarer Nummer 1 Receiver. Man sieht, wozu Terry McLaurin in der Lage ist, wenn er einen vernünftigen Quarterback hat. 4 Catches gegen Detroit, 87 Yards und ein Touchdown. Und Dyami Brown, 6 Catches für 98 Yards. Und wer übrigens auch noch ein Spieler ist, den man im Blick haben sollte im Passing Game, gerade in der Red Zone bei den Commanders, ist Tight End Zach Ertz, der Altmeister. Der hatte in den letzten 4 Spielen insgesamt 3 Passing-Touchdowns. Ich glaube, auf beiden Seiten wird es, wie gesagt, der Schlüssel sein, zu versuchen, den Lauf zu limitieren oder wegzunehmen. Auf beiden Seiten wird es, glaube ich, nicht gelingen. Dafür sind beide Quarterbacks auch zu sehr ein Dual Threat. Ich glaube, dass das hier ein richtig schönes Offense-Spiel werden kann, wo die Defenses aber auch in der Lage sein werden, durch Turnover ihre Akzente zu setzen. Die Eagles sind natürlich der Favorit, aber ich habe einfach Bock auf die Commanders im Super Bowl und drücke ihnen die Daumen und tippe deswegen auch auf die Commanders, weil ich wirklich eine gute Chance sehe, dass Washington hier das Spiel gewinnt.
Ja, also mal ganz die Neutralität beiseite gelegt, muss ich jetzt hier natürlich auch sagen, dass ich den Commanders auf jeden Fall die Daumen drücke. Ja, Jaden Daniels einfach irgendwie auch eine geile Story. Wäre jetzt dann auch der erste Rookie, der in den Super Bowl einzieht, als Quarterback. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall nochmal hervorragend wäre, wenn er sich jetzt da, also ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, dass es auf jeden Fall auch so eine Saison ist, die man so vorher nicht gesehen hat, die jetzt schon auf jeden Fall eine Sensation ist und die jetzt noch zu krönen mit einem Einzug in den Super Bowl, wäre auf jeden Fall ja, geschichtsträchtig. Und sind wir ehrlich, Eagles gegen Chiefs, was ja durchaus ein potenzielles Matchup sein könnte, haben halt, ja, bis auf Chiefs und Eagles-Fans haben da wahrscheinlich die wenigsten Bock drauf. Und dementsprechend sind hier meine Aktien zumindest, was mein Support angeht, in diesem Fall auf jeden Fall auf Seiten der Commanders. Nichtsdestotrotz tue ich mich schwer, jetzt hier gegen die Eagles zu tippen. Deswegen bin ich mit den Eagles, ja, wenngleich natürlich dann den Commanders die Daumen drücke.
Ja, das kann ich total nachvollziehen und total verstehen. Ich glaube aber auch selbst, dass ein Eagles-Chiefs-Super Bowl, das wäre nicht cool auf dem Papier erstmal, aber das wäre auch ein spannendes Spiel, glaube ich. Und ein richtig gutes offensives Matchup. Das hast du damit gar nicht jetzt so gemeint. Ich verstehe schon, wo du das herholst. Ich habe einfach Bock, dass mal ein Rookie-Quarterback in den Super Bowl kommt. Das hatten wir noch nicht. Jaden Daniels könnte der Erste sein. Die spielen so eine krasse Saison. Und meine Tipps sind ja immer eigentlich auch viel emotionsgeleitet, das gebe ich auch zu. Aber ich sehe auch wirklich eine gute Chance für die Commanders hier in diesem Matchup. So, wenn die es schaffen, wieder die letzten 2 Spiele auch ein paar Turnover zu erzielen, vielleicht mit ein paar Punkten davon zu ziehen, dann in Führung zu gehen, sehe ich es. Und die Eagles nicht mehr so hart auf ihr Laufspiel setzen können, sehe ich es möglich. Natürlich bleiben die Eagles Favorit, das möchte ich dazu sagen. Dann kommen wir, Finn, zum AFC Championship Game. In der Nacht von Sonntag auf Montag, 0.30 Uhr. Aber ich finde, das ist für jeden NFL-Fan, der am nächsten Tag nicht ganz früh raus muss zur Arbeit, ein absolutes Must-Watch, das AFC Championship Game. Die Kansas City Chiefs empfangen zum wiederholten Male in so einem wichtigen Playoff-Spiel die Buffalo Bills. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, Finn, aber so langsam kriegt das Duell Mahomes gegen Allen, Züge von Brady gegen Manning, oder nicht?
Das kann man so sagen. Um es mal in einem Meme auszudrücken, ah shit, here we go again.
Ja.
Ja, ist jetzt das vierte Duell in den Playoffs in den letzten 5 Jahren, glaube ich. Oh ja, gut, ist jetzt, glaube ich, auch nichts Neues, wenn ich das jetzt erzähle. Ich glaube, dass das in den Medien schon rauf und runter gebrettert wurde, dass die Bills 4-1 sind in den letzten 5 Regular Season Spielen. Also Bills haben die letzten 4 Spiele gewonnen, die letzten, doch, haben die letzten 4 gewonnen und dann eben 4 aus den letzten 5. In den Playoffs sieht das Ganze allerdings anders aus. Da haben nämlich die Chiefs alle 3 Spiele gewonnen, zuletzt. Und wir wissen alle bekanntlich, dass es in den Playoffs dann drauf ankommt. Und dementsprechend sind die Bills jetzt irgendwann natürlich auch mal dran und Josh Allen dann auch darauf erpicht, irgendwie dieses Narrativ so ein bisschen zu zerstören. Weil wir wissen auch alle, dass man natürlich am Ende des Tages an Erfolg in den Playoffs gemessen wird und das ist bei Josh Allen bisher ausstehend. Ja, die Frage, die sich jetzt hier vor dem Spiel stellt, ist natürlich, ob die Chiefs in den Super Bowl einziehen und damit ihre Chance auf den Threepeat wahren. Oder ob die Bills das erste Mal seit 1993 wieder in den Super Bowl einziehen. Und 1993 war nicht nur die letzte Super Bowl-Teilnahme von den Bills, sondern auch das letzte Mal, dass sie den Super Bowl verloren haben, nachdem sie ja zwischen 1990 und 1993 ganze 4-mal im Super Bowl waren, alle verloren haben. Dementsprechend so oder so. Können wir uns schon mal auf einen Super Bowl-Teilnehmer freuen, der hier Historisches erreichen kann? Ja, wo soll man anfangen? Das Spiel gab es diese Saison auch schon mal, in Woche 11 müsste es gewesen sein. Woche 11 oder Woche 12, eins von beiden. Ja, ist auch gar nicht so relevant. Auf jeden Fall haben die Bills sich dort 30 zu 21 durchgesetzt, den Chiefs ihre erste Saisonniederlage zugefügt und jetzt muss man mal kurz weghören. Auch die einzige Niederlage in dieser Saison, in der relevante Spieler auf dem Platz standen. Die zweite war ja natürlich gegen die Broncos, wo die Chiefs aber halt alle ihre Starter geschont haben. Dementsprechend glaube ich, kannst du das mir jetzt auch verzeihen, diese Aussage. Hoffe ich zumindest mal. Ja, aber wie gesagt, die Bills in der Regular Season gegen die Chiefs zuletzt oftmals erfolgreich gewesen. Und jetzt sind wir gespannt, ob es endlich mal in den Playoffs auch soweit sein wird. Bills in dieser Saison bisher natürlich einfacher und darauf bedacht gewesen, eine Top-Offense auf den Platz zu stellen, die wenige Fehler macht. Haben in dieser Saison erst 8 Giveaways. Also damit auch Platz 1 in der Liga mit Abstand. Die Chiefs sind Platz 4 in der Liga und haben aber schon 14 Giveaways. Dementsprechend sind das hier auch zwei der Teams, die relativ fehlerfrei sind. Ist ja generell dieses Jahr so, dass in den Championship Games alle 4 Teams, vor allem in den Playoffs bisher, noch keinen einzigen Turnover generiert haben. Das hat es so auch noch nie gegeben. Was aber bei Buffalo noch bemerkenswerter ist, ist, dass sie die Saison erst 14 Sacks zugelassen haben. Und auch das ist natürlich Liga-Bestwert. Mal verglichen damit, dass die Vikings in der Wildcard-Woche gegen die Rams alleine 9 kassiert haben in dem einen Spiel. Ist das schon dann durchaus bemerkenswert, dass die Bills in der gesamten Saison erst 14 zugelassen haben. Die Chiefs, by the way, 41, also da auch eine große Diskrepanz. Dementsprechend, glaube ich, kann man hier sich schon ableiten, dass Faktor Nummer 1 auf Seiten der Chiefs sein muss, Josh Allen ja, zu Boden zu bringen und Druck zu generieren. Das hat im letzten Spiel tatsächlich ganz gut funktioniert. Da hat man Josh Allen 19 Mal gepressured. Das Problem, kein einziger Sack kam dabei rum, weil Josh Allen halt einfach sich immer wieder gut aus dem Druck befreit hat, viel gescrambled ist, 2 Touchdowns auch aus den Pressures eben ja, generiert hat. Josh Allen war im letzten Spiel, by the way, auch der Leading Rusher mit 55 Yards. Ansonsten haben die Chiefs das Laufspiel sehr, sehr gut im Griff gehabt. James Cook hatte da nur 9 Carries für 20 Yards, allerdings auch 2 Touchdowns. Nichtsdestotrotz sein Durchschnitt bei 2,2 Carries. Ich glaube, dass die Chiefs auf jeden Fall wieder gut daran tun, das Laufspiel wieder in Zaum zu halten. weil in den beiden Playoff-Spielen bisher Buffalo fast 60% aller Plays den Ball gelaufen ist. Und das auch relativ erfolgreich, vor allem wenn man bedenkt, dass mit den Broncos und den Ravens bisher auch zwei Teams eben die Gegner waren, die ja sehr, sehr gut in der Laufverteidigung sind, Platz 1 und Platz 4 laut EPA gegen den Run. Und ich glaube, dass die Chiefs hier durchaus angreifbar sind über den Boden, sind ja so im Liga-Mittelmaß, was die Laufverteidigung angeht. Auch gegen die Texans letzte Woche haben sie 150 Yards zugelassen über den Boden. Und dementsprechend, glaube ich, wird Buffalo hier auch wieder sicherlich versuchen, den Ball viel zu laufen und auch erfolgreich zu laufen. Auf der anderen Seite des Balls, natürlich, ja, Patrick Mahomes, Travis Kelce, die Connection, auf die alle achten wahrscheinlich. Kelce, der die Regular Season relativ still gewesen ist, ist jetzt letzte Woche wieder eskaliert, hat 7 Bälle gefangen für 117 Yards und einen Touchdown. Das ist der Kelce, den alle kennen, den vor allem alle in den Playoffs kennen. Und mich würde es wundern, wenn das diese Woche zumindest anders aussehen wird in puncto Targets. Da ist Travis Kelce sicherlich wieder Anspielstation Nummer 1. Die Connection zwischen den beiden in den Playoffs ist jetzt ja auch altbekannt. Ich bin mal allerdings gespannt, ob die Chiefs es schaffen, dass sie ihre Offense wieder ein bisschen variabel aufstellen, weil in der letzten Woche haben die nur 4 verschiedene Pass, ja, oder Passcatcher gehabt mit Kelce, Xavier Worthy, Noah Gray und Kareem Hunt. Und jeder, der jetzt die Namen ein bisschen zuordnen kann, wird jetzt daraus gehört haben, dass unter den 4 nur ein Wide Receiver ist in Xavier Worthy. Hopkins, Juju, Hollywood Brown, alle keinen einzigen Ball gefangen. Ich glaube, dass das sich diese Woche auf jeden Fall nicht wiederholen darf, weil die Bills dafür zu gut sind und auch offensiv zu gut sind, um eben das zu bestrafen. Schwieriges Matchup wird auf jeden Fall an der Line. Joe Thuney, der Left Guard, der wird wahrscheinlich wieder auf Left Tackle gestellt. Und der hat da auch durchaus Probleme gehabt letzte Woche. War nicht der Einzige, der in der Line Probleme gehabt hat. Aber man hat auf jeden Fall wieder gesehen, dass Left Tackle nicht seine primäre Position ist. Und gegen Gregory Rousseau, der im letzten Duell mit den Chiefs 6 Pressures aufgelegt hat, der Season High 63 hat, in puncto Pressures, der eine sehr, sehr gute Saison spielt. Ich glaube, dass da auf jeden Fall die Chiefs gewarnt sind. Vor allem Gregory Rousseau in Zaum zu halten. Natürlich auf der anderen Seite dann auch ein Von Miller beispielsweise. Ja, letztlich ist es ein Spiel, was auf Augenhöhe stattfinden wird, wo beide Teams auch in der Lage sind, das Spiel zu gewinnen. Was hier vielleicht noch relevant ist, ist der Blick aufs Injury Report, allen voran bei den Bills. Da haben mit Matt Milano, Taron Johnson und Tyler Rapp 3 Spieler im Moment noch eine Injury Designation mit Questionable, wobei man hört, dass Milano und Johnson wohl good to go sein sollen, was natürlich mit Blick darauf, Travis Kelce zu verteidigen über die Mitte, das dürfte insbesondere für Matt Milano ja, eine Aufgabe sein. Das sollte hier auf jeden Fall wichtig sein auf Seiten der Bills. Taylor Rapp, der Safety, der sich letzte Woche verletzt hat, der ist wohl eine Game-Time-Decision, ist 50-50, ob der spielen kann. Auch hier ist natürlich dann das Matchup mit Travis Kelce nochmal zu nennen. Da wäre es auch wichtig, wenn er spielen könnte. Aber ich glaube, wenn Matt Milano und Taron Johnson zumindest einsatzfähig sein sollten, dass das zumindest schon mal ein großes Fund ist. Ja, auf wen tippen wir? Das ist jetzt die Frage. Ich bin hier dabei, dass es auf jeden Fall ein 50-50-Spiel ist. Chiefs sind 1,5 Punkte Favorit zu Hause, was dafür spricht, dass es auf neutralem Feld wahrscheinlich ein leichtes Spiel oder die Line-Up zumindest leicht zugunsten der Bills sein würde. Und ich würde hier auch den Bills auf jeden Fall gönnen, in den Super Bowl endlich mal wieder einzuziehen. Und ich glaube, ich habe es ganz am Anfang gesagt, die Bills sind irgendwie auch jetzt mal dran in dem Duell. Und deswegen gehe ich mit den Bills.
Ja, gehe ich mit. Ich mache es kurz. Also ich würde es auch akzeptieren, wenn die im Sinne von, dass ich es anerkennen würde, wenn die Chiefs den Super Bowl bekommen und wenn sie dann vielleicht auch repeaten, weil großartige sportliche Leistung muss man halt einfach auch anerkennen. Aber ich hätte Bock auf dieses Duell Josh Allen gegen Jaden Daniels. Bills haben noch nie einen Super Bowl gewonnen, gegen Washington, die Ewigkeiten mehr gewonnen haben. Rookie Quarterback hat noch nie einen gewonnen. Auf der anderen Seite wäre natürlich auch, Chiefs können three-peaten und ein Rookie Quarterback kann Super Bowl gewinnen, auch ein krasses Matchup. Ich gehe generell davon aus, egal wer sich auf der Seite durchsetzt, wird der Favorit sein im Super Bowl. Egal gegen wen es von der anderen Seite geht. Aber ich glaube, dass vielleicht für Josh Allen jetzt endlich auch, wie es für Manning damals die 2007er-Saison war, die eine Saison gekommen ist, wo er dann auch mal jetzt endlich mal Mahomes schlägt und reinkommt. Kann natürlich aber auch sein, dass wir am Ende wieder alle da sitzen und die Chiefs haben es schon wieder geschafft. Größerer Fun Fact. Du hast ja die Super Bowls der Buffalo Bills angesprochen. In meiner Welt wäre ja mein Super Bowl nach meinen Tipps jetzt Bills gegen Commanders. Das war einer der vier Super Bowls der Bills und die sie verloren haben, nämlich der am 26. Januar 1992, da haben sie gegen die damals noch Washington Redskins verloren, im Super Bowl 26. Das war für die Redskins beziehungsweise heute Commanders wiederum der letzte Super Bowl. Auf dem Weg dahin schlugen die Redskins die Atlanta Falcons, also ein Team aus dem Süden der NFC, und die Detroit Lions, während die Buffalo Bills die Kansas City Chiefs und die Denver Broncos schlugen. Also, es wirkt ein bisschen die Parallelen zu dieser Saison. Also, wenn man der NFL mal wieder unterstellen möchte mit Scriptwritern, haben die Scriptwriter sich anscheinend zufällig die Saison 1992 gegriffen. Weil die Parallelen sind ja da. Noch ein paar andere lustige Fun Facts, vielleicht die damit nichts mehr zu tun haben. Das Spiel fand im Hubert H. Humphrey Metrodome statt und das ist natürlich das Stadion in.
New Orleans?
Nee, in Minnesota.
Ah, perfekt.
Das alte Stadion der Vikings.
Ach so, ja, Metrodome hätte ich natürlich drauf kommen müssen. Dumm.
MVP war Mark Rippon, der Quarterback der Washington Redskins. Auf der anderen Seite stand übrigens Jim Kelly. Halbzeitshow: Gloria Estefan, Brian Boitano und Dorothy Hamill. Kenne ich alles nicht. Und Kommentatoren, unter anderem ein gewisser John Madden.
Ja.
Damals.
Ist Mark Rippin zu, ja, vielleicht verwandt mit Brad Rippin? Weiß man da was?
Boah, das müsste jetzt kurz eine Quick-Recherche. Mark, aber kann sein. Mark Rippon, Brad Rippon. Nee, der Vater von Brad Rippon ist Tim Rippon.
Okay.
Warte mal. Ah, hier steht's. Mark ist der Onkel.
Na, guck an,
Der
Talent
Bruder
wird
vom
vererbt.
Papa. Der Bruder vom Papa. So ein bisschen wie bei den Mannings jetzt mit Archie Manning, die Dynamik. Aber das wollte ich einfach nur kurz am Ende nochmal dagelassen haben, wenn das so kommt, dass die Bills gegen die Commanders spielen sollten, wäre es eigentlich das perfekte Remake der 1991er, 1992er Saison. Irgendwie auch mit den Playoffs. Aber ich denke mal, zwischen dem, was wir wollen und was vielleicht am Ende kommt, wird da noch eine Menge liegen. Egal welches Matchup es wird, möchte ich hier auch nochmal an der Stelle sagen, ich glaube, es wird cool. Also ich habe da jetzt kein Team dabei, wo ich sage, boah, ich Bauchschmerzen, die in einem Super Bowl zu sehen. Sage ich ehrlich, wie es ist. Ich glaube, da könnten wir sportlich ein sehr gutes Spiel kriegen. Und egal welchen Ausgang es dann am Ende gibt, er ist verdient. Das muss man auch mal sagen. Wenn du bis hierhin kommst, hast du es auch verdient, den Super Bowl zu gewinnen. Gut, Finn, damit würde ich sagen, kürzen wir es ab. Wir wünschen allen Zuhörern da draußen viel Spaß am Wochenende beim Football gucken. Wir bedanken uns an der Stelle ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung und ein Follow da. Schaut auch gern bei unserem Instagram vorbei. Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Da könnt ihr uns auch, wenn ihr eine andere Meinung habt als wir, das gerne schreiben. Ja, sonst habe ich nichts. Ich habe Bock auf die Championship Games. Hast du noch was, Finn?
Nö. Gute Spiele. Viel Erfolg, wenn ihr ein Team habt, was noch dabei ist. Ansonsten genießt es und freut euch einfach auf einen entspannten Footballabend.
Yes.
Dann hören wir uns in einer oder 2 Wochen wieder.
Genau das. Und um es noch kurz zu sagen, Finn, natürlich kann ich dir das verzeihen mit den Broncos. Trage mir den Sieg trotzdem auf die Kappe drauf. Aber natürlich hast du da vollkommen recht. In diesem Sinne, das war's mit Undrafted, Leute. Haut rein. Ciao.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.